Löwenfunk, der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen, präsentiert von der WTG-Gruppe mit Host Kevin Gavin.
Einmal Applaus. Und? Soll ich mal versuchen, da drüber zu reden? So. Und jetzt? Also nur wir beiden jetzt einmal. Ah, okay. Eins, zwei. Läuft. Was denn? Ich dachte, du hörst dir das jetzt nochmal an, so wie sonst immer.
Nö, es geht los jetzt.
Ja, dann.
Dann trink nochmal einen Schluck, wenn es losgeht.
Hast du nur noch Zucker?
Ja.
Darf ich mir einmal deinen Zucker?
Na klar. Zum Glück ist es ein Wodcast heute, wenn die Kamera auch läuft, ist es ein Wodcast.
Mit Wodka, damit es noch ein bisschen unterhaltsamer wird. So, dann können wir meinetwegen jetzt starten. Du läufst schon. Hallo liebe Löwenfans, willkommen zu Folge 92 beim Löwenfunk, dem Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen. Heute mit einer Premiere, der erste Live-Podcast in der bald fünfjährigen Geschichte dieses Formats. Der Anlass könnte kein besserer sein. Wir reden mit Uwe Gensheimer. Zwei Tage vor seinem letzten Pflichtheimspiel in der SAP-Arena. Und passenderweise machen wir das im Cornelienhof, seinem wunderschönen Restaurant in Mannheim-Neckarau.
Uwe, ja. Was geht ab? Herzlich willkommen an die Hörer da draußen und natürlich an alle geladenen Gäste, die du noch nicht erwähnt hast.
So, ich lese mal kurz den nächsten Satz vor. Wir haben hier 50 Löwenfans, alles Clubmitglieder, die exklusiv eingeladen wurden zu dieser Weltpremiere. Ihr dürft euch gerne einmal bemerkbar machen, klatschen und so. Ja. Aber es ist doch schön, dass du das schon gemacht hast.
Schlechte Absprache unsererseits. Aber ich konnte nicht wissen, was auf deinem Briefing steht. Das ist ja alles streng geheim immer für die Podcast-Teilnehmer.
Ist ja wirklich so.
Ich darf mich ja da nicht vorbereiten.
Also ich bereite mich ja auf nichts vor, deswegen.
Das haben wir gerade gemerkt.
Hier steht noch vorab zum Prozedere. Ach so, genau. Das, was ich hier gerade schon mal ganz kurz im Warm-up, nennt man das ja im Fernsehen, kurz mal erklärt habe für die Leute hier vor Ort. Wir werden heute keine Kategorien haben. Freies Gespräch. Quer durch die Karriere von Uwe. Gibt ja auch genug zu erzählen. Und deshalb legen wir direkt nach einem Hinweis los. Der Hinweis, wie immer, es gibt noch Resttickets für Donnerstag. Wer live dabei sein möchte in der SAP Arena, wenn Uwe zum letzten Mal in der HBL zu Hause aufläuft, übrigens gegen niemand geringeren als den neuen deutschen Meister SC Magdeburg. Es gibt noch ein paar Tickets, viele nicht mehr. Soweit wie ich das mal überrissen habe, sind wir schon deutlich fünfstellig, was die Zuschauerzahl angehen wird am Donnerstag. Und dann gibt es dein Abschiedsspiel. UW3, The Last Spin. Ist das ein Film oder ein Spiel?
Das ist ein Abschiedsspiel.
Hast du dir das einfallen lassen? UW3 oder ist es UW3?
Uwe, also quasi Uwe mit dem umgekehrten E als 3. Komisch, dass du das nicht kapiert hast.
Du sprichst mit dem Kevin, der früher auf einer Hauptschule war. Muss ich noch irgendwas...
Mit Horst Kevin.
Horst Kevin.
Jetzt kommt die erste Geschichte.
Nee.
Also.
Das müssen wir kurz zum Ende bringen. Können wir gerne machen. 4. Februar ist dein Abschiedsspiel in der SAP-Arena. Deshalb gibt es ab sofort Tickets für. Ging auch gut los, habe ich mir sagen lassen. Ab 14 Uhr gab es die heute. Aus.
Wir haben ja auch lange drauf warten lassen, den Termin bekannt zu geben. Ich hätte es ehrlich gesagt schon gerne früher gehabt. Traf dann auch auf ein bisschen Gegenwehr, im Sommer das durchzuziehen, im August, in den Sommerferien. Haben ein paar Mädels aus der Geschäftsstelle gesagt, dass es nicht so eine gute Idee ist. Aber es war auch zu wenig Vorlaufzeit, muss man dazu sagen. Und jetzt haben wir einen Termin, der in einem halben Jahr steht. Das bedeutet für mich auf der einen Seite, dass ich mich länger fit halten muss. weil es erst im Februar ist, aber so habe ich auch noch mehr Zeit und länger Zeit, ja, die alten Weggefährten einzuladen und zu schauen, dass so viele wie möglich da dabei sind, denn in kurzer Zeit, in diesem Sommer, speziell natürlich mit den Olympischen Spielen und der Vorbereitungszeit der Nationalmannschaften, jetzt im Juni nach der Runde.
Da musst du aber erst die Mädels aus der Geschäftsstelle drauf bringen, dass das keine gute Idee ist, oder?
Ich bin ja ein ziemlich spontaner Typ und denke immer so kurz vor knapp reicht es schon, habe da natürlich auch weniger Erfahrung mit.
Und typischer Profisportler, alle haben genauso viel Freizeit wie du.
Ja. Das stimmt.
Das ist Rhein-Neckar-Löwen gegen Uwe Allstars.
Ja.
Ja, wer ist denn da alles dabei?
Ja, da werden mit Sicherheit ein paar Ex-Löwenspieler dabei sein. Probiere ein paar Jungs aus Paris mit ins Boot zu holen. Probiere logischerweise langjährige Weggefährten aus der Nationalmannschaft dabei zu haben. Und dann, glaube ich, steht da schon eine ganz gute Mannschaft zusammen.
Da bin ich ja mal gespannt. Eine Mannschaft, die dann unsere aktuelle Löwenmannschaft schlagen kann?
Schauen wir mal, wer sich noch wie gut bewegen kann.
Also bei den Löwen oder bei deinen Allstars?
Bei unseren Allstars. Es ist ja auch ein besonderer Zeitpunkt. Ich hoffe, logischerweise, es gibt für so ein Spiel, glaube ich, nie einen guten Zeitpunkt. Erstmal, um alle Interessen zusammenzubringen und um alle Jungs beizubekommen. Und das ist ja Dienstagabends nach dem WM-Finale. Da geht die Runde noch nicht los und ja, schauen wir mal, wer wie erfolgreich ist bei dem Turnier. Und trotzdem hoffe ich, dass wir da ein Programm bieten können, das auch, wenn es ein Dienstagabend ist, viele Kinder in der Arena locken kann. Das war mir wichtig, dass wir auch ein Programm aufbauen. Oder ist mir wichtig, wird mir wichtig sein, es steht ja noch nicht alles, dass wir auch ein Programm aufbauen, was im Außenbereich der Arena ist. Natürlich eher Indoor zu dieser Jahreszeit, aber dass da viele Kinder auch was von haben und wir trotzdem ein tolles Spektakel sehen und ein tolles Handballspiel sehen und dass viele ehemalige Löwenspieler und hochkarätige Handballer, von denen es einige gibt, mit denen ich zusammengespielt habe, mir da nochmal eine letzte Ehre erweisen.
Wir sind sehr, sehr gespannt drauf. Also ohne jetzt den Mädels aus der Geschäftsstelle vorgreifen zu wollen, aber im Februar könnte es kalt draußen sein.
Ja.
Wegen Outdoor-Aktivitäten. Bin ich mal gespannt, was du dir da
nicht
einfallen
Outdoor,
lässt.
Im Außenbereich.
Ach so, im
Indoor, Umlauf, wie sagt
Umlauf,
man?
Ja,
im Umlauf
heißt das, ne? Umlauf, da wo auch Fanshop und Co. ist. Ja, okay, dann gut, dass wir das nochmal spezifiziert haben. Du warst schon mehrfach Gast in diesem Format, und zwar in Folge 75, Folge 48, Folge 20 und Folge 1. Uwe Gensheimer, damals als Rückkehrer von Paris, warst du der erste Podcast-Gast in diesem Format. Bedeutet dir das was?
Eigentlich nicht. Ich hoffe, dass wir... Ich habe es lange nicht mehr oder gar nicht mehr angehört danach. Da war es ja für uns beides das erste Mal.
Ja, voll.
Und glaube ich, so eine schwierige Situation, vielleicht zu sehr in der Interviewform. Mhm. Es wird heute auch nochmal drauf ankommen, wie sehr wir auch interagieren hier bei einem Podcast, weil davon lebt es ja auch, von einer Diskussion, von einem Hin und Geben und Nehmen. Damals war es, glaube ich, extrem stark mit Frage-Antwort und wenig Interaktion zwischen uns beiden, weil ja, wie gesagt, das erste Mal, aber ob mir das was wert ist, zurück, nicht viel.
Schön.
Heute, und dann ist es heute noch der erste Live-Podcast. Okay, zweimal Premiere ist mir doch was wert.
So, danke, gerade noch gerettet, so gerade. Donnerstag, letztes Heimspiel, wie fühlst du dich?
Beschissen. Ich bin mega aufgeregt. Wir haben schon einen Haufen Witze gemacht auch, okay, wie wird es jetzt sein, nochmal Abschiedsrede, kann ich einfach das Band von 2016 durchlaufen lassen und mich mit Playback vorne hinstellen. es ist wirklich, ich wollte im Vorfeld auch gar nicht viel wissen, was passiert, weil ich mich überraschen lassen wollte und auch was die Verabschiedung und so weiter betrifft. Aber ich glaube, es war eine dumme Idee, weil ich jetzt halt gar keine Ahnung habe. Und ja, total ich habe keine Ahnung, auf was ich mich einlassen muss. Und bin schon die letzten Tage schon sehr emotional und weiß nicht so recht, wo mir der Kopf steht, wenn ich ehrlich bin.
Hat das was mit dir gemacht, dass jetzt auch in der letzten Zeit so viele dieser Abschiede stattgefunden haben? Wir waren ja zum Beispiel zusammen in Luzern beim Abschied von Andy Schmid, der seine Karriere beendet hat und Co. Hast du dir in diesen Momenten jeweils gedacht, das dauert nicht mehr lange, dann ist es bei mir auch soweit?
Ja, natürlich wird man da an die eigene Person erinnert und macht sich Gedanken, wie das bei einem selbst ist. Herzlich willkommen, Frau Kettemann. Das nehmen wir natürlich mit.
Ich glaube, ihrem Gesicht nach zu urteilen, hat sie gehofft, dass du sie nicht denunzierst, dass sie zu spät ist.
Ich wusste, sie hat gesagt, sie schaut mal, ob sie es noch schafft.
Froh, total toll, dass ihr alle heute da seid. Das ist echt überragend.
So, wo waren wir eben?
Ja, du hast doch abgelenkt.
Nein, natürlich macht das was mit einem. Und natürlich kommt man da ins Grübeln, wie das Gefühl, das innerliche Gefühl sein wird, beim letzten Spiel auf der Platte zu sein, von etwas Abschied zu nehmen, von dem man als kleines Kind geträumt hat, auf das man jahrelang hingearbeitet hat, was immer ein Riesentraum war, das dann irgendwann erreicht zu haben und dann vor der Haustür 20 Jahre lang, natürlich mit einer Auszeit, den Traum leben zu dürfen, vor so vielen Menschen, auch teilweise viele Menschen, die jetzt heute hier sind, die man schon ewig kennt, die man immer in der Arena sieht. Es ist ja jetzt hier nur ein Bruchteil hier heute vor Ort von ganz, ganz viel, die viele Menschen repräsentieren, die man über die Jahre kennengelernt hat und die einen über die Jahre begleiten. Und ich glaube, das ist was ganz, ganz Besonderes. Und davon als Sportler Abschied zu nehmen, wird ein sehr, sehr schwieriger Moment sein, weil es anders als 2016 jetzt ein finaler Abschluss eines Lebensabschnitts ist, der mich schon immer geprägt hat.
Also wir haben ja damals, als du dann gegangen bist nach Paris, haben die Rhein-Neckar-Löwen ja einen Banner unter das Dach gehängt. Das wurde dann wieder abgenommen. Ich habe es jetzt gestern mit dem Edding kurz aktualisiert.
Das war ja mein Vorschlag.
Prinzipiell
Tippex und Edding drüber, oder?
Nee, einfach durchgestrichen und dann mit Edding drüber.
Na klar, warum nicht?
Spaß beiseite.
Aber guck mal, Steffen Weinhold ruft mich gerade an, der mich wahrscheinlich jetzt auch gerade zu seinem Abschiedsspiel einladen.
Sollen wir den mal...
Der hat mir vorhin schon geschrieben.
Sollen wir noch eine Premiere machen und du gehst mal live dran?
Ah, jetzt ist schon zu spät.
Ja, schon zu spät.
Soll ich zurückrufen? Warte, ich rufe zurück. Ganz kurz.
Aber dann mach auch auf Lautsprecher.
Ganz kurz. Ich muss jetzt mal... Wie kriegt man das am besten hin?
Ja, anrufen und Lautsprecher drücken. Und dann hältst du es hier so, wie ich es immer, wenn ich die Fragen einspiele, hältst du es so ans Mikro. Ich
kann es Raffi, ich bin gerade... Hallo?
Hallo?
Ich bin gerade hier im Live-Podcast, Löwenfunk. So wie ich dich kenne, wirst du es nicht lustig finden. So wie ich dich kenne, wirst du es nicht so lustig finden, wie alle hier drumherum.
Super lustig.
Ha? Ja, auf geht's. Stimm mal an. Ich würde sehr gerne zu deinem Abschiedsspiel kommen. Wir freuen uns auch und ich würde dich auch gerne einladen. Und wir haben jetzt alle Leute mitbekommen hier. Ja, doch, das machen wir später dann, okay?
Dann viel Spaß.
Danke, ciao. Grüße.
Also es gibt ja wirklich viele Leute, mit denen man so Späße wirklich gut machen kann. Steffen Weinhold ist keiner davon.
Ich glaube, hat man aber gar nicht gehört.
Nein.
Ist es irgendjemandem aufgefallen?
Nein. Aber ich glaube, dass er in seinem tiefsten Innern ganz anders ist. Mhm. Also das ist ja wirklich, ich habe ja auch schon mal das ein oder andere lustige Gespräch mit ihm geführt, on air, und der braucht ein bisschen einfach.
Dann ist ja, es ist für mich schwierig zu beurteilen, weil ich ihn kenne, seit wir 14 sind.
Trockener Humor ist...
Und deswegen ist es ein bisschen schwierig.
Steffen Weinholz, zweiter Vorname. Du hast dich schon mal von den Löwen verabschiedet?
Das ich muss ihm jetzt gerade noch meine E-Mail-Adresse schicken.
Das ist in Ordnung. Aber nicht laut vorlesen, bitte. Könnte mir vorstellen, dass dein Mail-Postfach dann ein wenig voll wird. So, Handy weg jetzt. Du hast dich schon mal von den Löwen verabschiedet.
Guck mal, wir hatten Steffen Weinhold als Featuring-Gast.
Ja, schreib mal auf. Das ist, wir haben Steffen Weinhold, den nehmen wir einfach dazu, dass er mal bei uns zu Gast gewesen ist im Löwenfunk. Ich habe das Gefühl, du willst meiner Frage ausweichen. Du hast dich schon mal von den Löwen verabschiedet, hast es gerade mal kurz angedeutet, so, dass das so war. Klar, ist ja auch jetzt ein bisschen unterhaltsam, aber jetzt verabschiedest du dich nicht nur von den Löwen. Eigentlich tust du das ja sogar gar nicht.
Stimmt.
Sondern du verabschiedest dich ja wirklich von deiner Handballerkarriere. Und nimmst du das Feedback auch so ein bisschen wahr, dass es weltweit dazu gibt, dass mit dir und mit Nikola Karabatic, und ich weiß, du würdest das selber nie über dich sagen oder zugeben, dass es so ist, aber damit gehen zwei der größten Handballer aller Zeiten in diesem Sommer in die Handballerrente.
Es gehen ja noch mehr. Es geht ja noch.
Lass mich doch mal einmal. Und du, nimmst du das wahr aus der Handballwelt über die Rhein-Neckar-Löwen hinaus?
Ja. Also es ist ja schon, ich nehme es schon wahr, dass ich extrem großes Feedback bekomme, dass ich einfach, und das macht mich sehr, sehr stolz, dass ich einfach auch eine Generation von jüngeren Handballern prägen konnte. Und das ist etwas, was mich mit Stolz erfüllt, dass ich da meinen Stempel so, auch durch die Art und Weise meines Spiels, und das ist ja das Schöne, dass dieses Feedback vor allem auch von ganz vielen Handballern kommt, die es auch ganz nach oben geschafft haben, die vielleicht einige Jahre jünger sind als ich, ob das ein Rune Damke ist, ein Marcel Schiller, ganz, ganz viele Spieler auch auf der Linksaußenposition, die sich die Art und Weise der Würfe und so weiter abgeschaut haben und die sie dann selbst für sich entwickelt haben oder probiert haben nachzuahmen, und sowas ist ja ein großer, wie soll ich sagen, zeigt einfach, dass man einen großen Einfluss auf die jüngere Generation hatte und viele Kids vielleicht auch zum Handballspielen motiviert hat.
Ich komme deshalb drauf, weil ich jetzt gerade vor ein paar Tagen zum Abschied von Hendrik Wagner bei der HSG Wetzlar, die haben nämlich auch wieder dieses Foto rausgeholt, das es da von euch gibt, wo ich tatsächlich euch... Also Hendrik hätte ich nicht erkannt, muss ich ganz ehrlich sagen, auf dem Foto. Ich finde, das sieht nicht so sehr nach Hendrik Wagner
bei mir
aus auf
auch
dem
eng,
Bild.
Oder?
Ja gut, bei dir ist es halt ja dieses Foto, was hier jahrelang auf den Straßenbahnen durch die Gegend gefahren ist. Wo ich schon sage, also da, wo ich aufgewachsen bin, im Ruhrpott, wärst du damit ganz weit vorne. Aber ja, würdest du das nochmal so tragen?
Zu dem Zeitpunkt war ich auch weit vorne.
Ja, das kann gut. Ja, wobei, findest du nicht, dass das schon...
Na.
Also die 90er waren da schon lange rum.
Ich hätte es ja nicht gemacht, wenn es nicht cool gewesen wäre.
So. Ja, aber es ist ein besonderer Moment.
Aber es ist ja
Moment.
Immer subjektiv.
Das ist schon richtig. Es ist ein besonderer Moment für die gesamte Handballwelt insgesamt. Deswegen hat mich das einfach mal interessiert. Wie viele Leute sind auf dich zugekommen in der letzten Zeit? Oder bei wie vielen? Das Problem ist ja, also Andy Schmid, als der ja noch überall spielen konnte, das ist ja bei dir das Problem, dass du halt nirgendwo aufgelaufen bist momentan. Da haben sich ja auch andere Clubs dazu zu Wort gemeldet und haben da was vorbereitet. Welche Personen melden sich denn bei dir gerade so?
Boah, querbeet. Ganz viele ehemalige Teamkollegen haben sich gemeldet, ehemalige Gegner, Spieler aus der, aus der eigenen Generation, Spieler, die jünger waren oder jünger sind und nach wie vor noch auf dem Top-Niveau spielen. Natürlich ganz, ganz viele Kids, die in ihrer Freizeit Handball spielen, dass sie es schade finden, dass ich aufhöre, aber dass ich eine große Inspirationsquelle für sie war. Also das ist so das Echo. Und aber auch ganz viele ehemalige Weggefährten, die sagen, ja, es ist jetzt ein Moment, der sich für dich hart und schlimm anfühlt, aber es gibt auch ein Leben danach und das hat auch viele positive Seiten und es heißt nicht, dass es schlechter wird, es wird nur anders. Mhm. Und davon bin ich aber auch überzeugt, dass es diese Art und Weise von Adrenalin und von Glücksgefühlen, die man hat, wenn man ein Tor schießt oder wenn man in eine vollgepackte SAP-Arena einläuft. Aber auch wenn man auswärts ausgepfiffen wird, muss man auch ehrlich dazu sagen.
Das passiert dir ja nicht so oft.
Nee, manchmal. Kommen wir gleich zu. Ich glaube, das wirst du in deinem späteren Leben nicht mehr widerfahren. Da wird er nicht mehr widerfahren, diese Art und Weise von Emotionen.
Ist das eine vergleichbare Nervosität wie vor deinem ersten Profispiel? Kommen da so Flashbacks, dass du darüber nachdenkst? Also du wirst ja wahrscheinlich nervös gewesen sein vor deinem ersten Profispiel.
Ja.
Erinnerst du dich da überhaupt noch dran? Ich hab's nie auf dem Schirm.
Es war in Eppelheim, ich glaube, gegen Flensburg sogar? Oder?
Ist auch krass.
Weißt du noch jemand hier?
Ist jemand im Kopf?
Ja.
Aber es war in Eppelheim?
Ja.
Ist auch krass. Die Halle haben sie letztes Jahr abgerissen, ne? Oder
genau.
Letzten Sommer?
Genau. Ja. Also war auch, ja, da war ich aufgeregt. Ich weiß nicht, ob ich da aufgeregt war, weil kann sogar sein, dass ich da damals konntest du ja noch Spieler nachtragen auf den Spielberichtsbogen, die dann hier irgendwo hinter der Bank auf so einem Stuhl hinterm Arzt saßen. Da war übrigens damals, in der damaligen Zeit, ich als 17-Jähriger eben, wie gesagt, hinter der Bank gesessen. Und unser Mannschaftsarzt Dr. Stefan Maibaum war damals noch ein ziemlicher Heißsporn und hat sich irgendwann mal so über eine Schiedsrichterentscheidung aufgeregt, dass er seinen eigenen Stuhl weggetreten hat und mir voll ans Knie.
Wir wollen doch hier nicht. Also Stefan Maibaum besorgt sich seine Kundschaft selber quasi.
So.
Ja, auch nicht schlecht.
Es ist nichts passiert damals.
Auch nicht schlecht.
So, es war ungefähr mein erstes Spiel, als ich hinter der Bank saß und gemerkt habe, oh, so geht's hier ab.
Hast du denn deine Karriere schon Revue passieren lassen? War der Moment schon da, dass du mal irgendwo, weiß ich nicht, in einem Hotel oder so mal gelegen hast, nicht geschlafen hast können und dann überlegt hast, boah, was waren eigentlich die geilsten Momente meiner Karriere?
Du, man wird ja automatisch durch diese Fragen von der Presse, von Medien und von den Journalisten irgendwann automatisch damit konfrontiert, wie die ganze Karriere verlaufen ist und logischerweise stellt man sich selbst dann auch die Frage, was so die entscheidenden Momente waren oder was große Momente waren, was positive Momente waren, was harte Rückschläge waren, Verletzungen, wie man daraus wieder zurückkam und ja, das passiert so irgendwie ein bisschen automatisiert durch den Zustand, dass man irgendwann sagt, okay, man beendet seine Karriere, dann wird das natürlich aufgerollt, welches die schönsten Momente waren, der erste Titel, die ersten Titel, Aufstiege, so wie du es gerade angesprochen hast, das Gefühl, in Eppelheim zu spielen, in der Halle, in der ganz engen Halle, zweite Liga mit ganz viel regionalen Derbys hier drumherum, dann aufzusteigen, in die SAP-Arena zu kommen, was natürlich unglaublicher Switch war von einer engen Halle in Eppelheim mit einer ganz, ganz anderen Stimmung, als es in der SAP-Arena danach der Fall gewesen ist und mit ganz anderen Einflüssen in der ersten Liga. Dann Pokal, nochmal eine andere Richtung, wo man viele, viele besondere Erlebnisse hat, weil so ein Final Four, jeder, der das schon mal auch als Zuschauer miterlebt, weiß, dass das was ganz Besonderes ist. Dann gibt es natürlich viele Situationen, in meinem Fall, in dem es dann entweder Samstagabend schon fertig war oder halt sonntags. Und alle Fans, die Reise auf sich nehmen, Die haben auch eine Scheißstimmung, wenn es Samstagabends fertig ist. Und wir haben noch eine viel größere vielleicht, weil wir extrem lang dafür arbeiten, in meinem Fall über mehrere Jahre hinweg, bam, 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 wann schaffen wir das endlich mal, dann so einen Titel zu gewinnen, und dann war das eine riesen Genugtuung, logischerweise, das letztes Jahr geschafft zu haben.
Bist du, was sowas angeht, abergläubisch? Glaubst du an so einen Hamburg-Fluch, der sich ja jetzt am letzten Wochenende, sage ich jetzt sagen, nicht bestätigt hat, weil ich glaube, dass die Kräfteverhältnisse, glaube ich, nochmal andere schon waren. Ja, tut mir ja auch leid.
Vielleicht bin ich der schwarze Peter.
Das wäre super, wenn wir dann nächstes Jahr wieder Pokalsieger werden, ist doch alles in Ordnung. Ja, es geht ja am Ende, also ich sage ja immer, man erinnert sich ja am Ende nicht an jemanden, der mit dem THW Kiel 10 Meisterschaften geholt hat. So, man erinnert sich doch dann eher an den Uwe Gensheimer, der 10-mal nichts geholt hat in Hamburg. Dass das natürlich nicht immer schön ist und so, ist, kann ich auch irgendwo nachvollziehen. War das wirklich, also war das nochmal so ein ganz, ganz krasser Punkt in deiner Karriere-Bucketlist, letztes Jahr diesen Pokal noch zu gewinnen?
Natürlich. Es war etwas, was gefehlt hat. Es war aber etwas, was in dieser Konstellation, vor allem auch in diesem Jahr, am wenigsten irgendwie vorherzusehen war, glaube ich. Ich glaube auch, dass ich das deshalb, weil ich vielleicht auch viele Negativerlebnisse hatte, anders damit umgegangen bin. Und es im letzten Jahr eigentlich ziemlich von der Grundstimmung her, hat mir auch gemerkt, dass ich meine Schuhe vergessen habe, ziemlich relaxed damit umgegangen bin.
Also ich fand, also jetzt können wir ja drüber reden, so, ne? Aber ich fand, dass man dir das extrem angemerkt hat. Also ich fand, dass man dir angesehen hat, dass das, also auch in diesen Phasen, wo wir es fast weggeschmissen hätten, wo ich glaube, also ich weiß nicht genau, wie viele wir jetzt hier heute sind, irgendwie rund 50. Mich würde mal interessieren, wie viele noch daran geglaubt haben, dass wir da heute, an diesem Abend noch irgendwas holen, als Kai Smietz zum 7-Meter-Antritt. Also ich habe da oben gesessen und ich war durch. Ich hatte gefühlt schon geguckt, wann der nächste Zug fährt. Also wenn man sich das mal so überlegt, wie das Ganze dann hin und her, dann fand ich schon, dass man dir angemerkt hat, so, boah, es reicht wieder nicht.
Ja, ich meine, ich habe jetzt das, so wie ich es jetzt gemeint habe, war so im Vorfeld die Grundstimmung, als wir dorthin gefahren sind, und habe ich mir gedacht, okay, geil, wir sind hier der Underdog, wir hauen alles rein und schauen wir mal, was geht.
Aber im Finale?
Moment.
Ja, okay.
In dem Finale hast du die Situation in der Verlängerung, oh shit, wir haben jetzt wieder was zu verlieren, weil wir waren ja mit 3 Toren vorne. Wir haben ja eigentlich alles in der Hand gehabt und jetzt geben wir es her. Und da zeigt sich einfach, wie viel und wie viel sich auch krass im Kopf entscheidet im Sport, oder extrem viel entscheidet sich auf der Ebene im Kopf und in der Psychologie, auch psychologisch, wie so ein Spiel abläuft, wer jetzt welches Momentum hat und wie sich das dann auch drehen kann. Tobi Reichmann wurde mal Champions-League-Sieger in Köln, nachdem er mit keine Ahnung, 8 Toren hinten lag. Und hat es dann in den letzten 20 Minuten noch gedreht. Und das sind ja die krassesten Beispiele für sowas, wie sowas auch besonders in dieser Halle mit der Unterstützung. Und ich glaube, sowas spürt man ja auch auf den Rängen. Okay, dann ist man euphorisiert. Wow, was legen die für einen Start hin? Und dann spürt man es umgekehrt gerade. Oh nein, es kann doch nicht sein, dass sie jetzt den Vorsprung verspielen. Und genauso wie das in den Köpfen der Zuschauer ist, ist es ja auch bei uns ein bisschen so.
Hast du dann so ein bisschen, wenn du dann mal so an dein 17-, 18-jähriges Profi-Starter-Ich denkst, bei den Rhein-Neckar-Löwen, hast du dann so ein bisschen so eine Art Flashback gehabt, wenn dann da ein 19-jähriger Torhüter im Tor steht, der auch gerade seine ersten Profi-Erfahrungen macht und im Endeffekt vielleicht die nächste Generation dieser Rhein-Neckar-Löwen begründet und der einfach euch dieses Ding dann holt?
Ja. Ja, gut. Ich habe David freitags im Training gesagt, dass er eine ganz, ganz wichtige Rolle dort spielen kann. Dass es dann so in der Form kommen würde, habe ich nicht vorhergesehen. War mir nicht bewusst, aber ich habe so ein bisschen gemerkt, ja, okay, er weiß jetzt nicht zurecht, wo er da jetzt steht, und habe gesagt, dass da bei zwei Spielen an so einem Wochenende alles passieren kann. Und deswegen habe ich da probiert, ihm nochmal Mut zuzusprechen, und es hat sich gelohnt.
Glaubst du, David Späth wird sich auch mal ein Frisuren-Fauxpas leisten, der dann 3 Jahre lang auf einer Straßenbahn durch Mannheim fährt?
Das macht er doch schon sein ganzes Leben. Nein, David, du machst es gut so, komm.
So. Ja, ist ja schon Wahnsinn. Gibt es etwas, also wie oft wurdest du jetzt gefragt, was war der schönste Moment deiner Karriere?
Ah, sehr oft. Sehr oft. Und ich sage immer wieder, dass es die erste Meisterschaft mit den Löwen war, auch wenn es jeder Titel schön war, auch viele andere Erlebnisse schön waren. Natürlich ist Titelfeiern das Schönste, was du im Sport erleben kannst. Ich habe letzte Woche gesagt, als wir in Gummersbach waren, dass ich hier den härtesten Sieg meines Lebens hatte, 2014. Dort die Meisterschaft zu verlieren am letzten Spieltag, wegen dem Torverhältnis, wegen 2 Toren zu viel oder zu wenig im Vergleich mit dem THW Kiel. Und trotzdem war es wahrscheinlich eins der prägendsten Erlebnisse und eins der wichtigsten Erlebnisse für den Verein im Nachgang. Für die Zeit, die wir danach als Team hatten, wenn man sowas als Mannschaft, als Gruppe von Jungs erlebt, auch mit dem Staff drumherum, schweißt es nochmal umso mehr zusammen. Und ich glaube, es war die Grundlage für die Erfolge danach, weil wir einfach nochmal einen viel krasseren Fokus danach hatten, in jedem Spiel jeden Ball reinzumachen und dass es auf jede Aktion ankommt, weil du über 34 Spieltage die Meisterschaft verlierst wegen 2 Toren.
Das war ja krank, das zweite Jahr danach.
Und wenn du dir das vorstellst, wie entscheidend jede Situation in einem Spiel sein kann, wenn du einen Gegenstoß verwirfst und im Rückzug das Tor bekommst, sind es schon +2.
Das geht ganz schnell.
Also überleg dir mal, was das über eine ganze Saison bedeutet. Und da kannst du drüber sprechen, wie lange du möchtest, wie lange du willst. Es ist einfach ganz was anderes, wenn du es als Mannschaft gemeinsam da durchgegangen bist und erlebt hast. Und was es im Nachgang für uns bedeutet hat. Und glaube ich, auch die Situation in der Kabine danach. Du sitzt da, nicht nur die Mannschaft, sondern auch noch alle drumherum sitzen da drin. Du kannst eine Stecknadel fallen hören. Wenn nicht alle noch heulen würden. Also es war unglaublich, da sitzen gestandene Männer und rotzen. Nee, du weißt, was ich meine.
Ja.
Heulen, Rotz und Wasser.
Vor allem ist man da damals in Gummersbach, wie ich fand, auch nicht sonderlich empathisch umgegangen.
Ja, das ist ja nochmal eine andere Situation. Ich weiß, hast du mir schon mal gesagt, aber ich schaue auf uns und wie wir da damit umgegangen sind, ob was jetzt andere Fans oder warum, ist jetzt nicht, für mich nicht so wichtig.
Du hast dann mit den Löwen die Meisterschaft geholt, bist aber dann nach Paris.
Ja.
Knallhart nachgefragt, wenn du gewusst hättest, wie das bei den Löwen weiterläuft, hätte dich das davon abgebracht, den Verein zu wechseln, oder war dieser Wunsch, nochmal was anderes zu machen, so groß?
Gute Frage. Ich glaube, in diesem Moment. Gut, du hast das Briefing
nicht. Nee, das steht da gar nicht drauf, glaube ich, oder?
Ich glaube, in dem Moment war es für mich der Zeitpunkt gekommen, dass ich gerne nochmal was anderes sehen möchte. Und vielleicht wäre es anders gewesen, wenn wir früher einen ersten Titel geholt hätten. Vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht wäre ich dann auch schon früher, hätte ich den Anspruch gehabt, vielleicht nochmal was anderes. Aber da war ich, glaube ich, in einem Alter, wo ich gemerkt habe, okay, es war 2016 mit 29, jetzt oder nie nochmal was anderes zu sehen in diesem Paket. Paris Saint-Germain mit der Mannschaft, eine Riesenweltauswahl. Die besten Handballer, die es auf dem Planeten gibt, werden dort zusammengeholt. Im Nachhinein muss man sagen, natürlich, um die Champions League zu holen, das haben wir leider nicht geschafft. Und trotzdem war es für mich ja das perfekte Ende oder das perfekte, der perfekte Ausgang, um zu wechseln, die erste deutsche Meisterschaft mit den Rhein-Neckar-Löwen zu holen. Wenn wir das nicht geschafft hätten und es später passiert wäre, dann wäre es natürlich eine ganz andere Situation für mich gewesen.
Beate Mühlen hat ja mal gesagt, er konnte sich nicht so richtig für uns freuen, weil wir diese Meisterschaft ohne ihn geholt haben.
Ich glaube, für uns schon, aber das ist...
Ja, aber er hat es ja in diesem Podcast, also die genaue Formulierung habe ich natürlich jetzt auch nicht mehr im Kopf. Wäre das bei dir ähnlich gewesen? Hättest du dich also sehr darüber geärgert, nicht Teil dessen gewesen zu sein?
Na klar. Das ist ja das, was ich gerade gesagt habe. Es wär für mich schlimm gewesen, wenn für mich schlimm. Nicht für den Verein. Natürlich hätte ich es jedem gegönnt. Und so sieht es Beate, glaube ich, auch.
Ja, absolut.
Ja.
Ja, aber man hat schon, also ich fand die Formulierung, so wie er es damals gesagt hat, die fand ich schon eindrücklich. Also da hat man schon gemerkt, dass das ganz, ganz tief wirklich auch in ihm drin sitzt, weil er danach ja auch nicht mehr die Chance hatte, mit uns das dann nochmal zu erleben. Das war jetzt mit dir nochmal ein bisschen anders, weil du wenigstens dann noch diesen Pokal in Köln mit der Mannschaft geholt hast.
Ja, aber das zeigt doch nur auch, wie viel Herzblut Beate Mühlen über all die Jahre für uns und für die Rhein-Neckar-Löwen.
Deswegen war er ja der Erste, der einen Banner unterm Dach bekommen hat.
Genau. Ja.
Absolut. Gibt es etwas, was du in deiner Karriere bereust? Gibt es etwas, wo du heute zurückguckst und sagst, weil die schönen Momente, das sollen die anderen Kollegen fragen. Aber gibt es etwas, wo du sagst, boah, das würde ich so nicht mehr machen? Vielleicht auch in einer anderen Karrierephase nicht mehr machen?
Nee, ich habe die Frage letztens auch schon mal in einem Interview gestellt bekommen und natürlich gibt es hätte, wäre, wenn. Es gab Möglichkeiten, ja, den Verein frühzeitig zu verlassen, zu späteren Zeitpunkten zu verlassen und wahrscheinlich oder vermutlich hätte ich dann mehrere Titel auf meinem Briefkopf stehen, aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass ich persönlich nicht der Spieler geworden wäre, sportlich, aber auch von der Persönlichkeit her und von der Wichtigkeit für den Verein, wenn ich irgendwie früher den Verein gewechselt hätte und deshalb mehr Titel gewonnen hätte. Vielen Dank.
Also für alle, die nicht hier sitzen, der bekommt gerade eine Weinschorle gebracht.
Danke, Tobi.
Was sagt uns
von einem
das?
Äußerst attraktiven Kellner, der Single ist.
Schön. Dann machen wir jetzt hier Tobi sucht Frau, oder? Schön. Ja. Gut. Er hat ja auch, wir sind ja gar nicht so weit weg von Bauer sucht Frau, weil er ist ja der Cornelienhof. Verstehst du?
Ha! Stimmt.
Glaubst du, dein UW3-Wortgag ist besser, oder? Ja, wir kommen immer so ein bisschen ab, aber so soll das ja auch sein. Weil du warst zwischendurch schon in deiner Karriere auch ein Heißsporn. Also ich habe ja mal aus Spaß zu dir gesagt, das Schlimmste, was dir passieren konnte in deiner Spielart zwischenzeitlich, war der Videobeweis. Aber da waren schon so ein, zwei Szenen, die habe ich schon immer auch mal wieder im Kopf. Glaubst du, dass die zum Ende der Karriere auch passiert wären?
Ich weiß jetzt nicht, welche.
Ich erinnere mich, also es gibt für mich zwei Szenen, die ich immer im Kopf habe.
Ja, es gibt ein paar schöne Situationen und Szenen.
Ja, jetzt kommen
auf dem Feld. Ja, erzähl du.
Nee, die kommen ja auch mal auf den Tisch jetzt hier.
Ja, dann bring sie mal auf den Tisch. Ja, vielleicht habe ich noch was dazu beizutragen.
Also ich erinnere mich daran, dass du Kirill Lazarov damals hart in deinen Schuh gespielt
hast. Nein.
Ja, was sonst? Sondern? Was war es denn?
Es war ein überragendes Spiel unsererseits, in dem bei uns extrem viel lief gegen Barcelona, gegen eine unglaubliche Mannschaft zum damaligen Zeitpunkt, wer dort alles gespielt. Rutenka, Karabatic, Lazarov, ja. Wer noch alles?
Viktor Thomas.
Thomas, wer war?
Ja, alles, was Rang und Namen Mannschaft, hatte damals.
Sorrento und so weiter. Und wir haben ja ein Spiel abgeliefert, in dem wir die überrannt sind, in dem die nicht mehr wussten, wo sie stehen und keine Mittel gefunden haben, taktisch im Angriff gegen unsere aggressive Deckung, wir im Gegenstoß brutal Tempo gemacht haben. Und ich sehe in einem Moment, als Barcelona ein Gegenstoß läuft, Kirill gefoult wird und dann absichtlich, meiner Meinung nach, um auf Zeit zu spielen und ein Timeout zu bekommen, hier seinen Schuh so mit der Ferse auszieht. Und den Schuh absichtlich hinlegt.
Und damit das nicht nochmal passiert,
hast du gedacht... Und dann gab es eine Timeout. Und ich habe den Schuh genommen. Und jeder kennt ja hier vorne am vordersten Teil vom Schuh der Schnürsenkel, den man dann quer rüberlegt. Den habe ich genommen und habe den so hoch rausgezogen. Und dann hat Kirill Lazarov auf den Schuh genommen und rennt zum Schiri und zeigt ihm, guck mal, was der gemacht hat. Guck mal, was der gemacht hat. Und der Schiri wusste gar nicht, was ist. Soll er mich jetzt bestrafen dafür, dass ich seinen Schnürsenkel rausgezogen habe oder was? Das ist jetzt... Also ich weiß nicht, in welchem Regelheft es steht,
ja,
dass man dem Kollegen nicht beim Schuhbinden helfen darf.
So. Das ist immer eine Frage der Auslegung.
Genau.
Ja.
Was gab es noch für schöne Situationen?
René Toft Hansen. Hattet ihr nicht mehr auf dem Schirm? Oder? Da hast du sogar einen offenen, öffentlichen Brief von Philipp Jiecher bekommen.
Es war ein Shitstorm, als es noch gar keinen Shitstorm gab.
Eigentlich. So. Die Leute haben noch Brieftauben geschickt, um dir zu sagen, dass sie das nicht okay fanden.
Ja, die Aktion mit René Toft Hansen ist eigentlich kurz erzählt. Es war ein hitziges Pokalspiel gegen THW Kiel. Und wir waren ja in dieser Phase, weißt du, in welchem Jahr das war?
Das Jahr kann ich dir nicht sagen. Ich weiß, dass wir weitergekommen sind, dass wir gewonnen haben. Viertelfinale, Final Four Einzug.
Genau. Und zwar in dieser Phase ja ein Duell auf Augenhöhe immer mit dem, oder wir haben eben drüber gesprochen, THW Kiel.
Ich glaube nicht, dass der THW Kiel zu dem Zeitpunkt mit uns auf Augenhöhe war.
Über uns?
Nee, wir waren, glaube ich, zu dem Zeitpunkt tatsächlich, das war nämlich die Zeit, wo der THW nicht so richtig mit uns mithalten konnte. Aber das sind ja jetzt...
Egal. Und dann gab es eine hitzige Aktion. Auf jeden Fall war das Spiel brutal. Ausverkaufte SAP Arena, mega. Viertelfinale. Ich habe vorne vorgedeckt auf der 5-1 und Kiel hat irgendeinen Übergang gespielt oder die Sperre gegen mich und ich habe mich dann wiedergefunden im Kampf mit dem Kreisläufer an 7 Meter oder so.
So, jetzt sind wir bei einem Kampf, der nicht auf Augenhöhe stattfindet.
Genau.
Körperlich.
Ja. Und dann habe ich mit der flachen Hand und einer ziemlich starken Ausholbewegung René Toft Hansen auf die Brust geklatscht.
Ja.
Was ein härteres Foul ist, vielleicht eine 2-Minuten-Strafe. Manche vielleicht sagen eine rote Karte. Nein, wir ziehen es jetzt nicht lächerlich. Auf jeden Fall war es ein hartes Foul, war in dem Situation auch keine coole Aktion von mir. Abseits des Balles, hätte man mir rot gegeben, hätte ich mich nicht beschweren können vielleicht. Gab es aber nicht, es gab gar nichts, es gab einen Freiwurf. Wir haben das Spiel am Ende gewonnen und ich glaube, es war im Nachgang, wurde die Aktion dann noch irgendwie auf WhatsApp oder so in der Nationalmannschaftsgruppe rumgeschickt und so weiter und weiß nicht warum. Auf jeden Fall war der THW ziemlich angefressen aufgrund dessen und dann hat Philipp Jiecher am Tag danach bei Facebook einen Post abgesetzt, in dem er gesagt hat, Uwe Gensheimer, wir sind beides Kapitäne unserer Mannschaften, ihr habt das Spiel gewonnen, du hast mehr verloren als ein Spiel.
Das war fast schon lyrisch.
Ich habe es nicht ganz so gesehen. Ich bin dann auch nicht den öffentlichen Weg gegangen, sondern habe mir die Nummer von Philipp Jiecher besorgt und habe ihn angerufen, habe es mit ihm geklärt und habe dafür keine Öffentlichkeit gebraucht in dem Zusammenhang. Und deswegen, ja, das war danach auch gegessen. meiner Meinung nach. Und hab nach dem Spiel direkt mit René darüber gesprochen. Er hatte auch kein Problem damit. Und ich habe mich entschuldigt für die Aktion. Bei Philipp genauso. Und es gab jetzt im Nachgang auch keinerlei böses Blut, wie es eigentlich normalerweise im Handballerumfeld. Ich glaube, viele von uns in dem Umkreis hier kennen das auch so, dass es da hart zur Sache geht auf dem Feld und dass es danach geklärt wird. Und so war es in dem Fall auch.
Heute ist es ja dann auch wirklich ein bisschen lustig. Also ich meine, es ist ja wirklich so. Aber das sind natürlich auch so, das gehört auch so ein bisschen mit dazu, finde ich ehrlicherweise. Ich fand es ehrlicherweise immer cool. Ich fand es immer lustig, dass du, wenn du so Sachen gemacht hast. Darf ich vielleicht nicht offen sagen, aber ich fand es immer sehr, sehr unterhaltsam, wenn sowas gewesen ist.
Können wir noch ein paar Geschichten raushauen?
Ja, mir fällt jetzt gerade nichts mehr ein. Was hast du denn noch auf dem...
Es gab einige, ob es jetzt vielleicht auch mit Zuschauern mal war oder so, kann ich mich
mit Zuschauern angelegt.
In Westbrem erinnern.
Ja, die verstehe ich doch gar nicht.
Nö, deswegen haben sie mich auch angespuckt.
Oh! Ja, das ist, Westbrem ist sicherlich nicht schön.
Nee.
Da zu spielen,
ich
glaub, oder?
Also in der alten Halle, in der kleinen Halle sogar noch.
Die kenne ich gar nicht.
Die war extrem. Die war so laut. Als Linksaußenspieler bist du ja ungefähr einen halben Meter neben den Zuschauern vorbeigelaufen. Es waren noch diese Gaströten so erlaubt. Dann haben die so hier aus einem halben Meter dich mit den Gaströten voll gelärmt.
Schön.
Alte Halle, Eugen Haas Halle in Gummersbach, die alte Halle, gab es mal ein paar Kollegen, ich wollte schnell den Ball, der ins Aus ging, wieder reinbringen. Dann haben die den hier so in so einer offenen Tribüne, so unter die Tribüne gekickt und haben mich danach angelächelt, die zwei älteren Herren. Und ich habe dann gedacht, okay, jetzt nicht aufregen, bleib cool. Und habe dann zurückgelächelt und bin dann aber, glaube ich, zufällig mit dem Harzdepot vom Schuh an der Jeans des einen Mannes hängen geblieben.
Du, das kann passieren. Also da möchte ich dir jetzt auch kein schlechtes Gewissen machen, das kann passieren. So, das ist schnell passiert, ne?
Ja.
Was war die lauteste Halle? Auswärts. Wo du wirklich gesagt hast, boah, komm schon, Freunde, also hart.
Ey, es war, glaube ich, die alte Halle in Westbrem, weil die so eng und so klein war. Ich weiß gar nicht, wie viele da reingepasst haben, vielleicht knapp 2000 Zuschauer, aber da war ja Ende Mai Europapokalfinale bei 30 Grad. Also da stand die Luft. Also,
ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wenn wir mal über diese Metamorphose sprechen, die du dann ja zwar mit 3 Jahren Unterbrechung, aber im Großen und Ganzen komplett mitgemacht hast, vom Dorfverein zur Fusion, zum Bundesliga-Club, zum Top-Team der Handball-Bundesliga. Wie hast du das erlebt in all den Jahren und wie denkst du darüber, wenn du jetzt da drauf schaust, wie sich die Rhein-Neckar-Löwen entwickelt haben?
Also ich bin ja 2003 zu den Löwen gekommen. Das heißt, da war ja schon ein Jahr der Fusion, ist ja schon vonstatten gegangen. Und es war trotzdem und nach wie vor noch so ein bisschen, weil man muss sich das ja vorstellen, sind ja zwei Vereine zusammengegangen, die sich vorher hitzige Derbys geliefert haben, in denen ich persönlich auch als Zuschauer vor Ort war. Also es ist ja jetzt ohne für irgendein Lager zu sein, weil ich kam ja...
Heute kannst du es doch sagen.
Ich war ja neutral hier irgendwie aus Mannheim, Friedrichsfeld.
Ach so, okay.
Und war jetzt nicht einem Lager zugehörig, sondern dann ist da der eine Zweitligist, HSG Kronaborg Schönborn, in dem haben Jungs wie... Matze Rohr, André Bechtold, Jens Ostheimer, Frank Pagel, also ganz, ganz viele, die Körner-Brüder, Michael Körner, Patrick Körner. André und Matze waren zusammen mit Zeitze, die waren ja alle in der Junioren-Nationalmannschaft zusammen, Andi Blank, mein Auswahltrainer, als ich irgendwie in der C-Jugend war und die Jungs in der Junioren-Nationalmannschaft waren, in der Bundeswehr in Bruchsal stationiert. Mit der Sportfördergruppe haben die mich freitagnachmittags um 14:30 Uhr in Friedrichsfeld in der Halle trainiert mit der badischen Auswahl. Also da war so der erste Kontakt zu den Jungs. Dann bin ich dahin gefahren, war 6 Jahre jünger als die, bin dann dahin gefahren und habe mir die Derbys angeschaut, weil ich ein Handballfan war. Oder genauso war ich auch in Leutershausen oder in Friesenheim oder in Schwetzingen zum Zuschauen. Und du bist halt irgendwie ein jugendlicher Handballer und hast Lust, da die Derbys zu sehen.
Ja.
Die Jungs haben gegeneinander gespielt, dann gehen die zusammen, 2 Jahre später vielleicht, die Vereine, und steigen dann direkt in die erste Liga auf. Und dann war das der optimale, für mich zum damaligen Zeitpunkt, die optimale Möglichkeit, in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga zu spielen und bei der ersten Mannschaft mitzutrainieren und dann vielleicht da auch Anschluss zu finden als Perspektivspieler. Und dann ging das alles viel schneller als gedacht für mich persönlich. Aber zuvor war ja trotzdem, waren da immer noch 2 Lager, so ein bisschen zu dem Zeitpunkt 2003. Und das hat man schon auch noch gespürt. Ah ja, die Östringer, ja, die Grunemer. Und das musste, glaube ich, auch über die Jahre noch zusammenwachsen. Und ich glaube, dass wir das ganz gut hingekriegt haben, auch was die Fanbasis hier in Mannheim betrifft, das alles so aufzubauen. Da sind wir noch nicht am Ende, aber ich glaube, wenn man sich überlegt, was die Historie des Vereins betrifft, haben wir da einiges geschafft, dass wir hier in der Region, in der Rhein-Neckar-Region sehr, sehr gut in Mannheim angekommen sind.
Also nicht nur das. Also Fakt ist ja, die Rhein-Neckar-Löwen haben heutzutage eine der größten Fanbases Deutschlands, wenn nicht sogar Europas im Handball. Das ist schon, also ist es deutlich mehr, als man sich hätte erträumen können damals?
Ja, es ging halt, der sportliche Erfolg ging natürlich ziemlich schnell eigentlich für die Verhältnisse, wie es im Handball, was es im Handballsport braucht. Mhm. Muss ich sagen, dass das im Rückblick extrem schnell ging. Weil im Handball eine große Kontinuität gefragt ist, meiner Meinung nach. Und du so eine Gewinnerkultur, okay, das hat ein bisschen gedauert, aber die Gewinnerkultur dann fest zu integrieren und zu implementieren, da müssen wir auch wieder noch mehr hinkommen in der aktuellen Situation. Und die, wenn man ehrlich ist, die größten Erfolge, woraus sind die entstanden? Aus Demut und aus konstanter Arbeit. Wir hatten Phasen, wo wir vielleicht sehr, sehr gute wirtschaftliche Verhältnisse und Mittel hatten, um eine gute Mannschaft zusammenzubauen. Aber die erfolgreichsten Zeiten hatten wir mit einer Mannschaft, die über einen längeren Zeitraum zusammengespielt hat und zusammen in eine Richtung gegangen ist.
Wenn wir auf die Nationalmannschaft schauen, ist so, dass du da immer so ein bisschen als der Unvollendete gesehen wirst in der Nationalmannschaft. Warst aber jahrelang Kapitän, absolutes Aushängeschild. Kretsche betont auch immer wieder ein großes Idol für ganz Handball-Deutschland. Bedeutet dir das Lob von so jemandem wie Stefan Kretschmer noch mal ein bisschen mehr, weil Positionskollege und ja auch selbst absolute Handballlegende?
Ja, in dem Fall schon, auch wenn ich nicht immer jede Meinung mit ihm teile, aber in dem Fall.
Ach, wieso?
In dem Fall schon.
Haben wir gerade über Demut gesprochen, was? Schön.
Aber es gibt ja natürlich. Macht einen das stolz, wenn so jemand wie er sowas sagt, der selbst links außen war, der sehr ein kreativer Spieler, kreativer Kopf war, der über lange Jahre hinweg auch das Maß aller Dinge auf dieser Position auch war in Deutschland und auch einer der Topspieler europaweit war auf der Linksaußenposition. Und dann macht es einen schon stolz, wenn man solche Meinungen hört. Ich hatte das Glück, dass auch die anderen Jungs, die diese Ära geprägt haben, dass ich die Jungs gut kenne, ob das unser ehemaliger Trainer Nikolai Jakobsen war, ob das Lars Christiansen war, mit denen ich alle ein enges Verhältnis hatte und wir uns gut verstehen, weil und die auch in die ähnliche Kerbe geschlagen haben, dann gibt es ja Das größte Lob ist immer, wenn deine Peers, nenne ich sie die Peer Group, ob das jetzt dann in dem Moment die Jungs waren, die vor deiner Generation da waren oder die anderen Topspieler in deiner Generation so über dich denken. Es gibt so eine, ich weiß nicht, ob das jeder weiß, es gibt jährlich auch so eine Wahl von den Best, ich weiß gar nicht, wer das durchführt, ob das von der, ja genau, die Europäische Handball Players Agency, also die Association, die Vertreter der Spieler, die so eine Wahl durchführen, wo immer eine beste 7 gewählt wird. Und das war immer eine Riesenauszeichnung für mich, wenn ich bei dieser Wahl der Spieler ganz, ganz oben dabei war.
Weil man da weiß, von wem das Feedback kommt,
ja,
in dem Fall.
Ja.
Ja. Wer war denn das unangefochtene Idol? Zu wem hast du aufgeschaut?
Wow, als es dann, so wie ich es eben gesagt habe, die drei Spieler, die ich genannt habe, waren natürlich auf der Linksaußenposition prägend in den Jahren vor mir. Ich hatte aber auch logischerweise Daniel Stefan oder Markus Bauer, als die Jungs in Lemgo gespielt haben, war das ja die Nationalspieler in der Generation vor mir, die große Erfolge gefeiert haben.
Die Zeit in der Nationalmannschaft, ist das, wenn man das jetzt heute so sagt, ja, der Unvollendete, was am Ende auch nur daran lag, dass du halt auch die ein oder andere Verletzung hattest, die dich daran gehindert hat, einen Titel mitzunehmen. Wie würdest du die Zeit in der Nationalmannschaft für dich zusammenfassen? Wie viel Bedeutung hat die in deiner Karriere?
Es hat eine Riesenbedeutung, die Zeit für mich. Auch wenn ich, das habe ich aber auch schon mehrfach gesagt, dass es immer mein Traum war, einen Titel mit der Nationalmannschaft zu gewinnen und ich das nicht geschafft habe. Es ist von der Ansicht her unvollendet. Aber ich habe nicht die Situation gehabt, dass wir in meiner Generation konstant auf dem Level gespielt haben, dass wir immer in den Halbfinals dabei sind oder so, teilweise sogar uns nicht für Turniere qualifiziert haben, weil vielleicht der Generationenwechsel vorher nicht so vonstatten ging, dass wir die Chance dazu gehabt hätten in diesem Zeitraum. Danach war ein Zeitraum, in dem, so wie du es angesprochen hast, ich leider auch aufgrund von Verletzungen nicht die Möglichkeit hatte, aber auch danach, wo wir, glaube ich, in den Jahren danach das größte Potenzial hatten mit dem Team, in den Jahren 16, 17, 18, 19, 20, die Möglichkeit gehabt hätten, auch so eine Ära zu prägen, da auch der ein oder andere Trainerwechsel dann dazu kam, wo die Konstanz, von der ich vorhin gesprochen habe, dann auf dem Niveau dann nicht so da war, leider. Aber da war das Team mit Sicherheit auf dem Zenit. 16 Bronzemedaille, 17 in Frankreich. Saudumme Niederlage gegen Katar im K.O.-Spiel, nachdem wir vorher meiner Meinung nach mit einer der Top-Mannschaften im Turnier waren, von der Art und Weise, wie wir gespielt haben.
Die Form der Berichterstattung im deutschen Handball, vor allen Dingen um die Nationalmannschaft, hat sich meiner Meinung nach extrem verändert. Sie ist natürlich in erster Linie breiter geworden, weil es einfach mehr Berichterstattung gibt, auch mehr Formate gibt, in denen durchaus dann auch mal Kritik geübt wird oder Ähnliches. Ist dir das manchmal zu viel? Du hast ja selber, wann war es, 21 in Ägypten, auch kurz mal warst ein bisschen aneinander geraten mit dem einen oder anderen Journalisten. Würdest du da, wenn du die Möglichkeit hättest, da das Rad gerne wieder ein bisschen zurückdrehen? Oder sagst du, Aufmerksamkeit ist gut?
Die Quantität der Berichterstattung ist mir nicht zu viel. Mhm. Mir geht es darum, dass es zu sehr schwarz oder weiß ist und dass wir jedes Jahr im Januar auch ganz viele Journalisten haben, die vielleicht das ganze Jahr über nicht über Handball berichten, nicht so tief in der Szene vielleicht drin sind, dann die ein oder andere Überschrift sehen oder dass es allgemein in der Berichterstattung oft viel um Clickbait und Überschriften geht und dadurch natürlich Leute auf die Artikel gelockt werden sollten, aber inhaltlich dann gar nicht das alles wieder relativiert ist, was dann inhaltlich dargestellt wird oder was vielleicht mit einem Nebensatz in der Überschrift als schlimmer dargestellt wird. Sowas muss man natürlich auch trennen können und einschätzen können. In meiner Situation war es ja damals so, dass es so ähnlich war, dass Nebensätze aus Interviews von mir verwendet wurden, um mich so darstellen zu lassen, dass ich irgendwie Teamkollegen niedergemacht hätte, was logischerweise nicht der Fall war, sondern
ich weiß gar nicht, wie hieß er noch? Der Teamkollege, um den es damals ging.
Um Juri?
Ja, weiß ich.
Ja, genau. Als es darum ging, dass Juri ein paar Fehler gemacht hat. So, wenn du das jetzt rausschneidest, hört sich jetzt blöd an. Wenn ich danach aber relativiere, dem 19-jährigen Jungen ist es natürlich gestattet, hört sich es anders an.
Es ist ja auch immer die Frage, in was für einer Situation man sowas sagt. Ne? Wenn man dann da vom Spielfeld kommt und vor allen Dingen, was mir damals aufgefallen war, also gefühlt war, bei dieser WM gab es nur einen einzigen Ansprechpartner nach dem Spiel. Also gefühlt hast du nach jedem Spiel ein Interview gegeben.
Ja?
Ich glaube, ja. War nicht so viel andere Auswahl. Was ist die schlechteste Frage, die du von einem Journalisten jemals gestellt bekommen hast?
Ja, da kann ich dir jetzt nichts Spontanes raushauen.
Okay. Hätte ja sein können, dass dir was eingefallen ist.
Nee.
Bei mir fällt ja immer, also die Frage stelle ich, weil, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst jetzt, Basketball-Weltmeister Daniel Schröder, der gefragt wurde von einer Journalistin. Dennis Schröder, der gefragt wurde von einer Journalistin, ob er traurig ist, wenn nächstes Jahr die ganzen Spieler weggekauft werden. Und der da gesagt hat, ja, sie wissen schon, dass das eine Nationalmannschaft ist und dass die alle nicht einfach wechseln können. Also sowas hat es nie gegeben.
Stark, ja.
Die war, ich weiß auch nicht genau, wen sie da... Da haben sie auch gefühlt so, okay, du holst Kaffee und du gehst mal eben zum Interview. Also, weil die härtesten Fragen, ich glaube, die kommen jetzt vielleicht. Also ich würde jetzt mal kurz den Publikumsjoker ziehen. Und,
bist du schon durch mit dem Briefing?
Nee. Du guckst doch schon die ganze Zeit drauf.
Aufs Briefing?
Natürlich.
Ich kann doch nicht durch die Gläser durch hier.
Deswegen verstecke ich es jetzt hier unter der Haribo-Tüte. So, wer möchte denn spontan eine Frage stellen? Also es können nicht alle auf einmal. alles. Haben wir keine spontanen Fragen in der Runde? Doch, dort.
Dann kommt sonst muss zurück. Kevin sich doch noch welche überlegen.
Jetzt habe ich gedacht, ich könnte mich jetzt nach hinten setzen. So, sprich mal hier rein.
So mal zum Thema HSV Handball, jetzt Jogi Bitter und so generell, wie beschäftigt man sich denn jetzt so bei den Löwen auch damit? Kommt auch mal Spieler auf euch zu oder hast du da auch Kontakte mit welchen, die mal fragen, was wäre jetzt, wenn der HSV absteigt? Habt ihr einen Platz oder wie läuft es denn so?
Ja.
Darf ich ganz kurz fragen? Bevor du antwortest, du bist die?
Bianca.
Erstmal Bianca, danke für deine Frage. So, ja. Und du dachtest immer, ich kann hart die Themen wechseln.
Die genaue Frage war jetzt, wie man sowas beäugt und so weiter. Erstmal ist die Situation logischerweise, glaube ich, für alle im Handball keine einfache, dass sich sowas wiederholt hat. Oder es wurde ja hat sich auch die HBL eigentlich auf die Fahne geschrieben, mit einer Umstrukturierung im Lizenzierungsprozess, dass wir, nachdem das ja schon mal vorkam, nicht mehr in so eine Situation kommen. Das ist für den Handball an sich eine blöde Situation, mit Sicherheit auch für den Handballstandort Hamburg, weil ich der Meinung bin, dass da ja sportlich auch wieder extrem gut was aufgearbeitet wurde oder aufgebaut wurde in den letzten Jahren. Das sehen auch die Tabellenkonstellation, wenn man da hinschaut. Trotzdem kann ich auch aus anderer Perspektive verstehen, wenn es heißt, okay, da wurde etwas aufgebaut, was man sportlich vielleicht jetzt nicht auffangen kann. Aber da sind wir ja zu weit weg, um da irgendwie was beurteilen zu können. Aber klar tut einem das leid für die Kollegen, für andere Spieler, wenn es im Endeffekt dann in die Situation kommt, dass sie sich einen neuen Arbeitgeber suchen müssen. Und dann werden dementsprechend die Berater der Spieler und die Jungs schon kurzfristig schauen müssen, dass sie da noch was finden, ja, und dann werden da verschiedene Optionen mit Sicherheit auch geprüft.
Der Name Jogi Bitter war da jetzt in diesem
Fall. Jogi persönlich.
Vielleicht kurz zur Einordnung. Jogi Bitter, soweit wie ich jetzt informiert bin, hätte ja gute Chancen gehabt, nach seinem Karriereende jetzt auch im nächsten Jahr eine ähnliche Rolle zu bekommen beim HSV, wie du sie jetzt bei uns übernimmst. Hast du mit ihm da mal drüber gesprochen, dass es da eventuell jetzt dann schlechter dazu aussieht?
Ich glaube, bei Jogi Bitter war es die Situation, dass er noch einen längeren Vertrag als Spieler hatte und hat. Und dass er da jetzt auch ähnlich schauen muss, wie sein Körper sich fühlt, wie weit er da ist, ob er nochmal Lust hat zu spielen, ob sie noch so arg kribbelt, weil er hat ja jetzt auch gute Leistung noch gezeigt in den letzten Spielen. Und ob er sein Körper das noch mitmacht oder ob er sagt, okay, es reicht mir und ich wechsle da die Seiten. Aber in diesem Fall beschäftigt ihn das natürlich doppelt, wenn du als Spieler auf der einen Seite noch dabei sein möchtest und dann vielleicht sogar eine Rolle hast als sportlicher Leiter, wird er da extrem involviert sein. Und ja, wir hatten da auch Kontakt, aber jetzt nichts, was ich irgendwie mit der Öffentlichkeit teilen kann.
Den kannst du jetzt nicht mal eben anrufen und fragen quasi.
Nee.
Weitere Fragen? Ja. Sag erstmal, wie heißt du?
Jochei. Ja, aus Japan, ja.
Ja. Ich weiß das, aber unsere Hörer nicht.
So, wie findest du die Entwicklung der Fankultur in Rhein-Neckar-Region seit deinem Aufstieg der ersten Liga? Der total unterschiedlich als Frischer Gruppe, zum Beispiel die traditionelle Mannschaft, aus einer anderen Mannschaft. Dann hier ist die eigene Region, Rhein-Neckar-Region. Wie findest du die Entwicklung seit deinem
Ja.
Danke dir.
Es war eine großartige Entwicklung, muss ich sagen, weil wir ich habe es vorhin angesprochen, es gab eine Fusion, dann war das was Neues. Dann waren da zwei getrennte Fanlager, die vielleicht noch nicht so grün waren. Welche Spieler gehen jetzt? Kommen da jetzt in die Mannschaft, okay, wer hat jetzt dann das Sagen und so weiter, dann hat man es geschafft, sich da zu vereinen und dann war auch, was ganz wichtig war, dass sofort sportlicher Erfolg da war. Weil sonst, wenn du den sportlichen Erfolg von Anfang an nicht hast, dann wird ja klar, okay, wer hat jetzt die Entscheidung getroffen und wieso war das jetzt nicht erfolgreich, wieso haben wir jetzt da den Aufstieg, aber das war nicht so. Dann war der Aufstieg und wir haben es dann in dem Jahr drauf, leider war dann eine Besonderheit, dass dann wieder der Abstieg war und wir sind dann aber sofort wieder hochgekommen. Das war das Wichtige, erstens für das gesamte Projekt, zweitens für den Umzug in die SAP-Arena, weil du kannst ja nicht in der zweiten Liga in der SAP-Arena spielen. Wie soll das funktionieren?
Ja.
Dann war die SAP-Arena neu. Dann war das für ganz, ganz viele Zuschauer, oh, wir gehen mal in die SAP-Arena und schauen uns da mal was an. Aber die Stimmung, wie wir sie heute kennen, war da noch nicht so da. Die Fankultur war da neu, dann gab es ein Unterhaltungspublikum teilweise, die sich das mal angeschaut haben. Es wäre interessant zu sehen, wie viele Leute von dem Unterhaltungspublikum wir geschafft haben, umzuwandeln in echte Fans, in Leute, die dann vielleicht dann später mal hier ein Mitglied sind und so einen Abend beim Live-Podcast mit mir im Cornelienhof mitmachen dürfen. Aber es ist schwierig, so eine Quote, da habe ich natürlich keine Ahnung, wie da die Umwandlungsquote war, aber da hat man dann über die Jahre hinweg gespürt, okay, jetzt sind da Leute, die klatschen nach dem Tor. Okay, aber jetzt sind da Leute, die merken, oh, die Mannschaft braucht gerade eine Unterstützung, weil sie vielleicht mit 2-3 Toren hin sind und gerade 2 freie Bälle verworfen haben und müssen jetzt in der Abwehr, die Leute, die ein Gespür für die Sportart haben, die merken, die Jungs sind gerade unter Druck, da haben wir dich, Kevin, glücklicherweise, der viele Leute oftmals mitnimmt.
Oh, danke.
Ja, es ist so. Du wusstest es ja am Anfang auch nicht. Du hast es ja auch erst noch.
Du, ich wusste gar nicht, was für eine Sportart diese Rhein-Neckar-Löwen spielen.
Du hast das, du hast das ja auch mit der Zeit gemerkt und ein Feeling dafür entwickelt, wann braucht eine Mannschaft oder wann braucht ein Spieler XY den Tritt in den Arsch.
Aber auch mit eurem Feedback, das muss man ja auch mal dazu sagen. Ne?
Und wann braucht vielleicht das Publikum nochmal einen Seitenhieb, um zu sagen, okay, Leute, die Mannschaft macht jetzt vielleicht gerade einen Scheiß auf dem Feld, aber die geben trotzdem alles und mit eurer Unterstützung hilft es nochmal. So. Und da muss ich dir danken, muss ich dem Publikum danken für die Entwicklung, die da einfach die letzten Jahre war und ist schon sehr, sehr viel besser geworden auch.
Ja. Dieser Verein lässt einen halt auch nicht mehr wieder los. Wenn du einmal in den Fängen der Rhein-Neckar-Löwen bist, dann einmal Löwe, immer Löwe. Ne? Dann geht man halt beim nächsten Mal wieder hin.
Ich hoffe.
Nächste Frage. Gerne, komm zu mir. Also sag gerne als erstes kurz, wie du heißt.
Ja, ich heiße Christiane und bin seit mehreren Jahren schon Rhein-Neckar-Löwen-Fan. Ich würde gerne mal wissen, wie genau deine spätere Aufgabe im Verein aussieht. Bist du mehr für Scouting zuständig oder machst du die Verträge mit den neuen Spielern? Nutzt du da deine Kontakte viel? Jo, das
war's. Hä, bist du gar nicht Hausmeister in der SAP-Arena? Das ist dachte, das wäre klar gewesen.
Ich wollte in der Tat schon immer mal den Bodenputzer fahren nach dem Spiel.
Ja, ich auch. Ich auch. Ich glaube ja immer.
Das ist wie so ein Aufsetzrasen. Ne?
Habt ihr das mal gesehen, schon... wenn der nachher gewischt wird? Ich glaube ja immer, das sind die vom Eishockey, die Zamboni-Fahrer in Ausbildung.
Die dürfen nur nicht den Großen.
Oh, darfst du bestimmt mal fahren, oder? Das können wir doch bestimmt mal organisieren. Das wird auch ein lustiges Video.
Ja, aber das wollte Christian jetzt nicht wissen.
Nee, wollte sie nicht. Aber logischerweise hätte ich dazu auch noch ein paar Fragen später. Aber du kannst ja gerne ganz kurz dein Jobprofil umreißen.
Ja, im Prinzip ist es eine Stellenbeschreibung, die viele Themen beinhaltet, die natürlich den sportlichen Bereich betrifft. Die Kaderplanung, Kaderzusammenstellung in Absprache mit Trainer und Trainerteam betrifft, die auch die Überwachung oder in Zusammenarbeit mit den Junglöwen, die Erarbeitung des Konzepts, der Spielphilosophie der Rhein-Neckar-Löwen und dementsprechend auch der Junglöwen beinhaltet und dementsprechend auch die Auswahl der handelnden Personen, der Trainer, Co-Trainer, der medizinischen Abteilung. Ja, also eine umfangreiche Aufgabe, die man nicht allein, aber die man im Team gut schaffen kann und auch in Absprache logischerweise mit den wirtschaftlichen Mitteln mit Jenny. Ja.
Wie gesagt, da werden wir logischerweise gleich noch einen kleinen Ausblick fragen, auch auf die nächsten Jahre. Gibt es noch eine Frage zu, ich sage jetzt auch mal bewusst, einem anderen Thema? Die Trommler dürfen wir natürlich nicht vergessen. Die sollen die Trommler noch mit erwähnen zu der Frage, gerade mit der Fankultur, selbstverständlich.
Ich erwähne die Trommler gerne mit. Die sollten sich nicht ausgeschlossen fühlen bei dem, was ich...
ja, du hast ja auch nur über die Klatscher
ganz kurz,
gesprochen.
Was die Trommler sehr besonders war, und das haben wir ja auch nicht vergessen, ist vor allem auch die Zeit, in der nicht so viele Fans in die Halle durften und die Trommler da mit vorne dabei waren. Wir hätten sie gerne vergessen.
Das waren
Zeit.
Aufbauhelfer. Akkreditierte Aufbauhelfer Uwe Gensheimer.
Die meine ich doch.
Ja. Die dann durch Zufall Trommeln gefunden haben. So war das damals. Ja gut, heute wird es keinen mehr interessiert, aber damals war es tatsächlich so, das waren akkreditierte Aufbauhelfer, die dann trommeln durften. Nein, es war ein Spaß, weil wir die damals tatsächlich vorm Amt und Co. so verstecken mussten.
Timeout, schneiden, was, wir können noch rausschneiden.
Ja, aber das, ich weiß, was du meinst.
Ja, okay, dann gehen wir nicht mehr drüber.
Über die Zeit denken wir wirklich am besten gar nicht mehr drüber nach. Wir sind alle heilfroh, dass das hinter uns liegt. Das war ja wirklich eine absolute Katastrophe. Bitte?
Stimmt, Geistershow. Oder darf man die auch nicht nennen?
Oh, Löwen-Geistershow. Da warst du auch dabei ein paar Mal, ne?
Ja.
Ja, war super. Auch für mich. Haben wir noch eine Frage, die die wir beantworten dürfen, die der Uwe beantworten darf. Oh, irgendeine fiese noch. Komm, dann muss ich das nicht immer machen. Haben wir keine mehr?
Habt ihr eine Frage an Kevin, eine fiese?
Nein. Ich habe, ist ja nicht, ist es
Kevin,
nicht.
Wir haben gerade drüber gesprochen. Wie kam nochmal das zustande, dass du ungefähr bei jedem Heimspiel 28 Packungen Haribo auf deinem Platz liegen hast?
So viel ist das gar nicht. Doch, es ist tatsächlich viel. Rekord liegt bei 4,8 Kilogramm bei einem Heimspiel.
Die du zugenommen hast?
Nein, das war erst danach. Als die aufgegessen waren. Nee, tatsächlich 4,8 Kilogramm war Rekord bei einem Heimspiel. Kurz nach Weihnachten. Ich weiß nicht genau, ob ich dann so hungrig aussehe oder ausgehungert aussehe. Lustigerweise, das muss ich hier an der Stelle mal, muss ich jemanden denunzieren, das ist eigentlich die Schuld von Sven, unserem DJ. Weil der hat nämlich früher immer mal eine Tüte Gummibärchen dabei gehabt. Und irgendwann habe ich dann unseren Fans, die hinter uns saßen, einfach mal Gummibärchen angeboten. Und die haben dann wiederum Gummibärchen mitgebracht, so als Dankeschön, beim nächsten Mal dann. Und dann hat sich das irgendwie verselbstständigt, dann kam mal ein Foto, wie ich Gummibärchen esse und Co. Aber so richtig aufgeflammt ist das dann bei der WM 2019, bei der ich dann in Berlin Gummibärchen geschenkt bekommen habe von Fans. Das dann gepostet habe, das war vielleicht im Nachhinein ein kleiner Fehler. Und dann habe ich in Köln so viele Gummibärchentüten geschenkt bekommen. Die habe ich dann immer auf meinem Platz liegen gelassen, wenn wir keinen Spieltag hatten. Und die spanische Nationalmannschaft trainierte dann in der Lanxess Arena in Köln. Und Gerard Guardiola hat dann ein Foto von sich selber... Ole! Hat dann ein Foto von sich selber, so ein Selfie gemacht mit den ganzen Tüten und hat dann drunter geschrieben, wenn du reinkommst und schon weißt, welches der Platz von Kevin Gerwin ist. Und das war dann die nächste Eskalationsstufe bei dem Thema. Und irgendwann ließ sich dieses Rad nicht mehr zurückdrehen. Ich bin aber auch wirklich furchtbar dankbar, weil also tatsächlich kann ich sagen... Es hat nach der WM 19 habe ich tatsächlich von Haribo ein Dankespaket bekommen.
Wirklich?
Ja. Ich hatte dann so eine Agentur in Osnabrück, die mich betreut, und die hat dann angerufen und sagt nur so, wir haben ein Paket von Haribo bekommen, dürfen wir das aufmachen? Sag ich, ja, mach das mal ruhig auf. Und dann hat Haribo, weil das dann ja auch immer mit verlinkt war, die haben dann selber gemerkt, dass da so viel viel Werbung quasi passiert ist während der Handball-WM, dass die dann einfach ein Paket dahin geschickt haben mit Haribo und so einer kleinen Karte. Und danke für die Gratis-Werbung, haben die dann so mehr oder weniger gesagt.
Stark.
Also es hat schon lustige Formen angenommen.
Ich habe mal in irgendeinem Podcast gesagt, oder in einem Zeitungsinterview, dass mir in Frankreich deutsches Bier gefehlt hat.
Fehler. Ganz oft ist das ein Fehler. Weil... dann kriegst du nämlich ganz viel.
Genau.
Aber du hast in dem Fall den Vorteil...
Dosenwurst habe ich auch genannt.
Ist das jetzt eine Anekdotenerzählung oder eine Einkaufsliste? Was die Leute dir vorbeibringen sollen. Ja, wir müssen langsam zum Ende kommen sogar schon. Lass uns...
Oh.
Ich merke schon, wir müssen das jetzt öfter machen. Ja... lass uns bitte echt noch mal ein bisschen über deinen neuen Job sprechen, weil das natürlich auch etwas ist, was jetzt dazugehört. Du wirst sportlicher Leiter ab der kommenden Saison. Wie sehr bist du schon involviert?
Ich werde eingearbeitet.
Also bist du jetzt auch Azubi?
Ja, natürlich bin ich schon jetzt durch die Situation mit der Verletzung mit mehr Informationen konfrontiert als Spieler. Ist ja auch richtig so, dass ich da, oder richtig und wichtig, dass ich da Themen schon mitbekomme und bei Themen mit eingebunden werde. Und ja, ich freue mich natürlich auf die Aufgabe, weil ich weiterhin noch nah an den Löwen dran bin oder ein Teil davon bin und jetzt nicht ganz weg. Es haben nur die wenigsten Spieler, dass sie einen Übergang in dieser Art und Weise bekommen nach ihrer Karriere, und deswegen freue ich mich da sehr drauf. Aber wir sind logischerweise in der Situation jetzt auch nicht so, dass das eine ganz einfache Aufgabe für mich wird, glaube ich. Und da kommt für uns alle schon noch was hinzu und wir müssen da, glaube ich, noch enger zusammenrücken, als es der Fall ist aktuell. Du hast die Historie des Vereins angesprochen und miterlebt. Wir hatten mal vor einigen Jahren eine Situation, dass der damalige Investor Jesper Nielsen mit Pandora uns da verlassen hat und wir das dann geschafft haben, als Team ganz, ganz eng zusammenzuwachsen. Und jetzt sind wir, manchmal erinnert mich die Situation so ein bisschen daran, dass wir es schaffen müssen, noch enger zusammenzuwachsen als Team. Vielleicht hat man nicht immer so die besten wirtschaftlichen Voraussetzungen. Das haben wir mit Sicherheit aktuell. Bitte Handy aus.
Es sei denn, es ist Steffen Weinhold. Da darfst du dran gehen.
Naja, alles gut. Und das hat ja damals auch dazu geführt, dass wir alle nochmal geschlossen in eine Richtung gegangen sind und vielleicht sind wir jetzt in einer ähnlichen Situation.
Wir sitzen jetzt hier heute bei dieser Podcast-Aufzeichnung und tagsüber haben die Rhein-Neckar-Löwen veröffentlicht, dass der Vertrag von Tobias Reichmann nicht verlängert wird und dass das auch wirtschaftliche Gründe hat. Ich persönlich möchte dazu kurz sagen, dass ich diese Offenheit in der Form sehr schätze, als jemand, der jetzt da nicht mit drin steckt, weil ich dann einfach auch glaube, dass jeder dann auch einfach weiß, was einer der Gründe dafür ist. Wie schwierig wird das tatsächlich dann, sich für die nächste Saison ein Team zusammenzustellen?
Ja, zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast, muss ich, glaube ich, noch mich dazu äußern, dass ich das jetzt nicht so anhören soll, als ob Tobi irgendwelche Forderungen gestellt hat, die jetzt irgendwie
aus der
Welt gekriegt. Da muss ich Tobi ein bisschen zur Seite springen. Aber die Konstellation war von Anfang an, glaube ich, sehr, sehr deutlich und klar auch mit Tobi besprochen, dass er in der Winterpause, dass wir die Situation haben, dass Patrick verletzt ist und dass wir da einen Ersatz brauchen. Und ich glaube, es für alle eine optimale Situation war. Für uns aus Sicht der Rhein-Neckar-Löwen ein minimales Risiko, weil Tobi eigentlich von der Couch kam und keinen Verein hatte er nochmal Handball spielen wollte und das sich und allen anderen, glaube ich, beweisen wollte, dass er noch die Leistung abrufen kann. Das hat er bravourös bewiesen, dass er ja die Qualität hat und so wie es im Prinzip von Anfang an glaube ich geplant war, dass Tobi uns in dieser Phase aushilft, so lief es perfekt. Natürlich hat man glaube ich gesehen, dass er eine Riesenqualität hat, aber dass das bei uns in der Budgetplanung glaube ich nicht so vorgesehen war, das war für ihn auch von vornherein eine Situation, die denkbar war. Klar hat er gut gespielt und wir haben auch gehofft, dass es vielleicht anders möglich ist und er genauso, aber trotzdem war es jetzt auch keine Riesenüberraschung, weil das von vornherein so geplant war.
Ja. Nee, also logischerweise bezog sich das überhaupt nicht auf etwaige Forderungen von Tobias Reichmann. Ich glaube auch nicht, dass das irgendeiner der Fans haben könnte. Aber es war halt zum ersten Mal einfach auch so, dass man relativ offen kommuniziert hat, okay, das hat jetzt was mit der Wirtschaftlichkeit zu tun. Und wir haben ja nun mal viel in der Zeitung gelesen, was die wirtschaftliche Situation bei den Rhein-Neckar-Löwen angeht. Das ist ja auch keine Situation, bei der man jetzt irgendwie Panik machen muss, Panik vorhaben muss oder sowas. Das ist relativ transparent alles veröffentlicht worden. Aber trotz alledem interessiert mich, wie sehr es deinen Job nächstes Jahr erschwert.
Ich glaube, Jenny hat da ja schon viel zu gesagt, so wie du es gesagt hast, dass die wirtschaftliche Seite betrifft, das ist logischerweise nicht mein Ressort. Ich bekomme die Vorgaben, an die sich dann der sportliche Bereich halten muss. Und logischerweise betreffen wirtschaftliche Rahmenbedingungen auch den sportlichen Bereich, weil man dann natürlich dementsprechend planen muss. Und da sind wir aber so aufgestellt, dass ich da weiß, was ich zur Verfügung haben werde. Und wenn sich das bessert, umso besser für mich, logischerweise, umso besser für den sportlichen Bereich. Aber da sind wir im Austausch, dass ich weiß, was da zur Verfügung ist.
Notdurft, Heimann, Martinovic, das sind drei Top-Neuzugänge, absolute Top-Neuzugänge. Wie groß ist deine Zuversicht, dass die Tabellensituation der Rhein-Neckar-Löwen sich nächstes Jahr deutlich verbessert?
Deutlich ist erstmal deutlich relativ. Also lasse ich mich da nicht auf irgendeine Platzierung heute.
Ich merke schon, die Plattitüden als Sportdirektor hast du schon richtig gut drauf.
Nee, ich habe dich.
Läuft schon gut.
Ich habe dich ja darauf hingewiesen. Fakt ist auch, dass wir eine bessere Platzierung natürlich haben wollen. Und ich glaube auch, dass das Team, das zusammen ist, das auch hergibt. In dieser Saison war es ein bisschen anders, dass wir einige Leistungsträger auf der einen Seite abgegeben haben oder abgeben mussten und einige unfreiwillig abgeben mussten, wie es mit Halil, wie es mit Johnny, wie es mit mir war. Und wir diese Spieler, diese Charaktere, diese Jungs, die auch in kritischen Phasen eine Verantwortung übernehmen und da vielleicht mal in der Kommunikation oder im Tempo mal runtergehen oder vielleicht die Spieler auch nochmal mitreisen können, wenn was positiv läuft in wichtigen Situationen, dass diese Erfahrung uns ein bisschen gefehlt hat. Weil es augenscheinlich war, dass wir jetzt ja nie konstant katastrophale Leistungen haben oder selten katastrophale Leistungen haben, sondern immer bis zu einem gewissen Zeitpunkt im Spiel sehr, sehr gut gespielt haben. Uns dann irgendeinen Trigger gab, der dazu geführt hat, dass wir jetzt auf einmal von unserem Matchplan oder von unserem Spielsystem weggehen. Obwohl es vielleicht nur zwei, drei freie Chancen, im Übrigen freie Chancen, die nach diesem Matchplan gut herausgespielt waren, wir die weggegeben haben und dann in eine Situation kamen, wo wir auf einmal hektisch wurden und was anderes gespielt haben, als wir uns vorgenommen hatten. Obwohl es funktioniert hat, was wir uns vorgenommen haben, aber wir jetzt zwei, drei freie Chancen verworfen haben. Und das ist nach wie vor noch ziemlich schwierig zu erklären, aber man muss auch sehen, wir haben in der vergangenen Saison, glaube ich, viele Spiele, ihr wisst es genauso gut wie ich, 5-6 Spiele, die in den letzten 10 Minuten eng waren, unentschieden stand, die wir knapp gewonnen haben. Wenn du sowas schaffst, ich habe vorhin von Gruppendynamik gesprochen, von Erlebnissen, die man als Mannschaft zusammen durchlebt, die was mit einem machen. Sowas hat uns genauso eine Sicherheit gegeben, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt 5 Spiele, ist uns doch scheißegal, wenn es in der 55. Minute unentschieden steht, weil wir wissen, okay, am Ende gewinnen wir das Spiel. Dieses Jahr war es andersrum. Dieses Jahr wurden wir hektisch, wenn wir gemerkt haben, oh, es ist uns ja schon wieder passiert, dass wir einen Vorsprung verspielt haben. Das ist was im Kopf, indem wir mit den Führungsspielern, die ich gerade angesprochen habe, dass wir Einzelgespräche führen, dass es uns egal ist, wenn wir einen freien Ball verwerfen, weil das nicht egal, sorry, naja, dass es uns in dem Moment egal ist, weil du es nicht mehr ändern kannst, sondern du auf die nächste Situation gehen musst und dass wir uns davon nicht aus der Ruhe bringen lassen. Das kannst du mit Einzelgesprächen regeln, das kannst du mit Spielsituationen, indem du zeigst, Leute, alles, was wir da bis dahin gemacht haben, war richtig. Wir haben nur in Anführungsstrichen, den freien Ball nicht verwerten können. Aber unser Spiel bis dahin ist gut. Hört nicht auf, das weiterzuspielen. Macht damit weiter. Natürlich kann nicht jeder Ball ein Treffer sein, aber man muss schnell seine Schlüsse daraus ziehen, warum man als Schütze den Ball verworfen hat. So, das waren wir mit Einzelgesprächen, mit Videosequenzen. Wir haben beispielsweise angefangen, nachdem jetzt ich nicht mehr da war, muss man ja auch sagen, der Verein hat auf David Moret und Leon Zacharias gesetzt, auf der Linksaußenposition, zwei Junglöwen. Das ist natürlich auch was wert, dass die jetzt nicht so viel Erfahrung haben, ist logisch. Aber wir haben uns hingesetzt, haben gesagt, wir wollen mit den Jungs arbeiten. Wir haben angefangen, was zuvor noch nicht der Fall war, eine Videositzung nur für die Außenspieler zu machen, weil der Sprung, vor allem natürlich Wurfauswahl, Wurfqualität ist das eine, aber der Sprung in der Deckung von A-Jugend, von der zweiten Mannschaft zur Handball-Bundesliga ist schon nochmal was Großes. Wie stehe ich im Raum? Wie mache ich das eng für meine Halbverteidiger, dass mein Halbgegenspieler jetzt nicht so breit stehen kann? Solche Kleinigkeiten. Da haben, glaube ich, David und Leon einen großen Schritt gemacht durch diese Aktion, die wir gemacht haben, nach jedem Spiel vor jedem Spiel auf bestimmte Gegenspieler einzugehen, auf den Gegner einzugehen, wie allgemein die Spielanlage ist, und zweitens in der Analyse mit den Jungs, wo sie da stehen, da haben sie, glaube ich, einen großen Schritt gemacht. Also arbeiten wir auch da weiter und verbessern uns, dass das in der Zukunft wieder ein paar Plätze nach oben geht.
Wie viel Spielzeit können wir denn in der näheren Zukunft, sprich am Donnerstag, von Uwe Gensheimer erwarten?
Morgen ist Abschlusstraining. Und dann schaue ich mal, wie es da läuft. Und dann werden wir einen Plan aufstellen. Aber ich bin voll des Mutes, dass ich hier mit dem Trikot auflaufen kann und wirklich auch in der SAP-Arena ein paar Minuten hin und her rennen kann.
Ist es dann für Donnerstag oder wirst du dann in Leipzig zum Beispiel auch nochmal wieder auflaufen? Oder ist es schon so, dass du sagst...
Jetzt machen wir mal Step by Step. Schauen wir von Spiel zu Spiel.
Es kann ja auch sein, dass du sagst, boah, also das mache ich am Donnerstag nochmal für mich, für euch, für alle. Aber wir können ja alle in deinen Körper nicht reingucken. Du ja auch nicht.
Korrekt.
Ja. Ach so, mehr sagst du dazu nicht.
Nö.
Ja, verstehe ich. Ich freue mich auf jeden Fall schon tierisch auf den Donnerstag. Gerne hier zum Abschluss nochmal der Hinweis darauf. Holt euch noch Resttickets.
Bringt dem Kevin noch Gummibärchen mit.
Macht das doch nicht. Du hast gerade noch gesagt, wie toll Tobias Reichmann von der Couch gekommen ist. Weißt du, wie ich aussehe, wenn ich von der Couch komme? Jetzt willst du, dass die mir noch Haribo schenken, damit das noch schlimmer wird. Also, Donnerstag Resttickets kaufen. Die Arena wird rappelvoll. Wir freuen uns da sehr drauf. Wer weiß, wie das Spiel gegen den SCM läuft. Bin sehr gespannt drauf. Die hatten einen Feierbefehl. Die haben sich ja selber zum Meister deklariert.
Schon, ja, gut.
Ja, 84 Tore sind schon. Das wird schon reichen. Da müsst ihr jetzt ja wirklich ganz, ganz viel. Hätte ich, glaube ich, genauso gemacht an deren Stelle. Kommt ihr gerne vorbei. Wir freuen uns da drauf. Ansonsten kauft euch die Tickets fürs Abschiedsspiel. Uwe.
Ja.
Uwes Allstars gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Bin sehr gespannt. Kannst du schon verraten, wer kommt? Hat schon einer zugesagt, außer Steffen Weinhold?
Steffen Weinhold ist der Erste, der jetzt live
heute zugesagt hat. Hast du ansonsten noch keine Zusagen?
Nee.
Ah.
Nee. Kevin Gerwin.
Oh, wo soll ich denn spielen?
Nee, du sollst labern.
Ach so.
Wie immer.
Ich dachte jetzt schon, boah, was glaubst du, wo ich spielen könnte im Handball? Ja, immer ehrlich, was glaubst du von meiner körperlichen Konstitution und von dem, was du von mir kennst, auf welcher Position könnte ich Handball
spielen? Was glaubt ihr? Kreis. Natürlich Kreis.
Also, da wo ich wenig... Ich glaube, dass ich gar nicht so schlecht im Tor wäre, ehrlich.
Im Tor?
Ja.
Nee, im Tor, Respekt, wenn du sagst, ich wäre eine Katastrophe im Tor. Ich habe Schiss vom Ball.
Ich hab ja viele Jahre im Fußball im Tor gespielt. Das heißt, grundsätzlich habe ich keine Angst vor dem Ball. Grundsätzlich. Was aber im Handball sicherlich nochmal eine ganz andere Nummer ist. bevor du aber jetzt auf irgendwelche doofe Ideen kommst. Danke, dass ihr alle da wart
ich
heute.
Glaub, ich will,
es war schön mit euch.
War das eine Bewerbung?
Nee, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall.
Fürs Vorspiel.
Ich wollte jetzt fürs... Ich bin tatsächlich am Start, also aber am Mikrofon.
Ja.
Ich freue mich da sehr drauf. Freue mich da wirklich sehr drauf. Ihr hoffentlich auch. Vielen Dank, dass ihr alle da wart. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und dann nochmal einen großen Applaus für Uwe Gensheimer.
Danke euch. Danke.
Das war die erste Live-Ausgabe vom Löwenfunk. Und ich habe das Gefühl...
Wir sind zu kurz.
Das haben wir nicht. Nee. Ich habe ja gerade schon... Der Rüdiger... Der hat
schon einen Timeout gemacht.
Ich glaube, die nächste Eskalationsstufe wäre gewesen, dass er mir was an den Kopf geschmissen hätte. Wir sind viel zu lang. Ich will gar nicht wissen, wie lang wir sind. Aber ich befürchte, das haben wir nicht zum letzten Mal gemacht. Das war cool. Schön, dass ihr da wart. Und dann machen wir jetzt hier auch...
Ist auch gut für den Cornelienhof, weil hier gibt es kein à la carte mehr, sondern wir machen nur noch Veranstaltungen. Das wusstest du vorhin nicht, deswegen muss ich das nochmal erwähnen, auch für die Allgemeinheit. Kann also nur für Events gebucht werden.
Soll ich nochmal ganz kurz erwähnen, dass du draußen noch nicht mal wusstest, dass die Rhein-Neckar-Löwen einen Mitgliedsstatus eingeführt haben? Dass man Mitglied werden kann?
Ja.
So. jetzt sind wir am Ende quitt. Aber gut, das sind ja auch Sachen, die sind ja jetzt auch als Spieler nicht ganz so relevant.
Korrekt.
Das war's von uns. Jetzt machen wir wirklich zu. Drück drauf, Rüdiger.
Bevor er noch was sagt.
Das war Löwenfunk. Eine gemeinsame Produktion der Rhein-Neckar-Löwen und RPR1. Präsentiert von der WTG-Gruppe. Neue Folgen erscheinen alle 2 Wochen. Überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.